Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Mann, Leute, wenn ihr hören könntet, was wir hier teilweise für eine Feder mit reinhauen und was wir vorher besprechen und wie ich am Fluchen bin, das wäre, ich glaube, ihr würdet euch totlachen.
Ja, heute wird die Folge besonders gruselig, ne?
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aus vielerlei Hinsicht, ja.
Also wir warnen euch vor, es tut uns wahnsinnig leid, aber wir müssen leider Politik ansprechen. Ich habe auch keine Lust dazu, aber was soll man machen?
Naja, ist ja eine Menge passiert seit unserer letzten Folge und es ist genau so gekommen, wie wir es prophezeit haben, ne? Es ist
nein,
der
nein.
Fall.
Hatte ich letzte Folge nicht gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert?
Ja, aber wir haben im Prinzip gesagt, ich meinte eigentlich damit, dass wir prophezeit haben, dass das, was wir sagen, sowieso in einer Woche dann, wenn es draußen ist, eigentlich irrelevant ist. Zumindest zum Teil nicht alles.
Also Leute, habt ihr Lust, mit uns ein bisschen über Politik zu quatschen?
Weißt du was? Ja? Hier ein paar, eine Handvoll Leute haben sich gedacht, das wird vielleicht eine Halloween-Folge, als Spinks mit gruselig angefangen hat. Aber nein!
Nee, nein. Das tut uns wahnsinnig leid. Ja, obwohl, ihr müsst uns zuhören, also von daher ist es auch kein großer Unterschied. Also zumindest bei mir. So, also fangen wir an, denn Japan hat seine erste Premierministerin. Tada, hip hip hurra und so weiter und so fort. Schuld daran ist die Nippon Ishin Partei, denn die ist eine Koalition mit der LDP eingegangen. Und jetzt haben wir den Salat.
Ja, also vielleicht sollten wir dazu sagen, das Problem ist nicht, dass es eine Frau ist.
Nein.
Das könnte nämlich falsch jetzt rüberkommen, wenn wir sagen, die erste Premierministerin und dann der Salat. Nee, der Salat kommt leider von einer anderen Ecke her.
Es ist ja tatsächlich gut, dass Japan endlich mal eine Frau an der Spitze hat. Das ist ja mal was ganz Neues. Jetzt hofft man sich natürlich auch, juhu, jetzt geht's voran mit den Frauenrechten. Das Problem ist ihre Einstellung. Und diese Einstellung hat sie auch gleich innerhalb der ersten paar Tage hervorragend gezeigt. Also die liebe Takashi ist, sagen wir mal, Abe 2.0. Ist ein bisschen reformzugewandter, muss man zugeben. Aber im Prinzip macht es das gleiche wie Grün. Und sie hat auch genau das angekündigt, was Abe eh immer die ganze Zeit gemacht hat heute in ihrer Grundsatzrede. Das allererste, was sie allerdings gemacht hat, waren zwei Dinge. Das erste, wir müssen mal das Arbeitsgesetz aufweichen, speziell die Obergrenze für Überschutt muss dringend angehoben werden. Ihr müsst arbeiten, sonst funktioniert die Wirtschaft nicht. Sprüche kennen wir ja. Und das zweite, was sie gemacht hat, sie hat eine, nennen wir es mal Ausländerbeauftragte eingesetzt und die hat dann gleich angekündigt, wir verschärfen dann mal die Ausländerpolitik. So, und weil das noch nicht genug ist, kleines Skandelchen haben wir natürlich auch schon, aber ich meine, gut, das ist die LDP, das ist normal.
Ja,
also das mit den Arbeitsstunden ist eigentlich super lustig, weil sie ja schon bei ihrer Wahlrede bei der LDP da mit, mit ihren Work-Life-Balance so ein bisschen rumposaunt hat und dann hat sie halt ordentlich eins auf den Deckel gekriegt dafür und ist zurückgerudert und jetzt hat sie im Prinzip gesagt, auch drauf geschissen, jetzt bin ich Premierministerin, jetzt kann ich sowieso machen, was ich will, was ich sehr witzig finde, weil sie eigentlich das Feedback dafür schon bekommen hat, dass das eine blöde Idee ist.
Ja, und sie bekommt auch gerade weiter Feedback, vor allem von Rengo, also dem größten japanischen Gewerkschaftsbund. Der findet das nämlich alles andere als lustig. Und ich sag mal so rum, speziell die Jugend in Japan oder sagen wir mal die jüngeren Arbeitnehmer in Japan finden das auch nicht unbedingt gerade so toll, denn da ist die Work-Life-Balance tatsächlich immer wichtiger. Und das ist auch verständlich, ich meine, bei dem Arbeitspensum, was sie da teilweise haben. Ihr geht's aber natürlich um Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Deswegen sagt sie auch, also liebe Bank of Japan, bloß keine Zinserhöhung, das geht nach hinten los, lieber den Yen runter, was er übrigens auch gerade ist, also das hat sie schon mal geschafft, muss man ihr erlassen. Und auch die Maßnahmen sind interessant, also sie hat heute angekündigt, dass der Verteidigungsetat auf jeden Fall kräftig aufgestockt wird. Gut, sie möchte auch ein bisschen was gegen die Inflation tun. Das ist ja schon mal etwas, was sie da genau angekündigt hat oder was sie genau vorhat, das wissen wir nicht. Es gab halt einfach nur eine Ankündigung.
Geldgeschenke.
Ja, wahrscheinlich, kennen wir ja. Und natürlich Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft.
Ja, also bei allen Politikern darf man nicht das alles als bare Münze nehmen, was sie sagen. Und bei so einer stark rechten, stark populistisch orientierten Politikerin wie Takaichi sowieso nicht. Ne?
Nein,
also muss man ein bisschen schauen, was hat sie überhaupt sich dabei gedacht. Sie will natürlich irgendwie den Leuten, mit denen sie ihre Politik schmackhaft gemacht hat, mit denen sie an die Spitze gekommen ist, den will sie natürlich hier sich irgendwie zeigen, dass sie das wirklich durch ziehen will. Oder zumindest, dass sie den Willen dazu zeigt. Ne? Also
ja, du hast recht, Politiker sabbeln. Und zwar ohne Ende. Ob jetzt alles umgesetzt wird, steht auch auf dem anderen Blatt Papier. Das Problem bei ihr ist, sie gehört halt zu den extremen Konservativen in der Partei. Und die haben jetzt natürlich wieder, ich sag jetzt mal, die Macht, die sie nach der Zerstörung oder nach der Abschaffung der Fraktionen verloren haben. So, und das Problem ist halt, dass so Dinge wie zum Beispiel das doppelte Nachnamensystem, was wirklich in Japan eigentlich jeder möchte, jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Papier steht. Das hat sie nämlich gleich mit einem Wisch, zack, kommt nicht, bumm, fertig, aus. So, ist nicht gut für die Familie, geht gar nicht. Das andere Problem ist, dass sie tatsächlich vor der Wahl mit der Sanseito gequasselt hat, um eben die Unterstützung dieser kleinen rechten Partei auch noch zu bekommen, damit sie auf jeden Fall Premierministerin wird. Und das ist gar nicht gut.
Ach ja, also es ist so schwierig, vor allem, weil sie hat tatsächlich auch in ihren eigenen Reihen einen eher unangenehmen Ruf. Also sie wird auch gerne die Iron Lady of Japan genannt, weil sie sich so drin an Miss Thatcher orientiert. Und das ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn man mit so einer Person verglichen wird. Und ja, wenn man da so ein bisschen tief genug buddelt, also ich meine, es ist zwar schön, wenn eine Frau weiß, was sie will, in dem Fall ist es aber halt echt problematisch teilweise für Japan. Muss man halt gucken, was sie versucht noch durchzusetzen. Glücklicherweise darf sie ja nicht alleine entscheiden. Das heißt, da muss ja auch natürlich der Rest noch irgendwie zustimmen oder zumindest seinen Senf dazugeben, bevor irgendwas entschieden wird.
Ja, und da gibt es noch so ein Ding. Die Nippon Ishin ist nicht unbedingt gerade der leichteste Koalitionspartner, denn die sind, ich sag jetzt mal, auch nicht gerade unbedingt nicht so konservativ, aber die gehen in einer noch schärferen Form rein. Und haben halt ganz, ganz bestimmte Vorstellungen, die sie natürlich umsetzen möchten. Und das könnte tatsächlich schwierig werden. Also es wird eine interessante Amtszeit. Mal sehen, wie lange sie hält.
Also die Innovationspartei, die Ishin, ne, das ist ja eine Reformiererpartei, aber teilweise richtig, richtig verrückte Reformation. Ja. Also sie haben einige Sachen, da würden die Leute wohl zustimmen, wie zum Beispiel das gesamte System für Spenden an Parteien weg, abschaffen.
Richtig. Oh Gott, okay. Da kriegt ja die LDP-Schnappatmung.
Ja, das ist echt eine Frage, ob sich da einigen können. Und diese ganze Regierung ist ja eigentlich eine Minderheitsregierung. Sie haben jetzt zwar die Mehrheit im Unterhaus, aber auch nur für ein paar Sitze. Also ich weiß nicht, wie stabil sie ist. Also sie gilt als stabil, weil zumindest die Koalitionspartner erstmal auf einer Linie sind. Die sind auf jeden Fall weit rechts im politischen Spektrum.
Ja.
Aber ich weiß nicht genau, ob man das trotzdem als stabil bezeichnen kann.
Also tatsächlich ist egal, wo man gerade in Japan hinschaut. Es wird nicht als stabil gesehen. Zwar muss man auch fairerweise sagen, dass die neue Regierung tatsächlich mit sehr hohen Zustimmungswerten gestartet ist. Also höher zumindest als die beiden Vorgänger. Aber man sagt halt auch, das sehen wir gar nicht so toll. Vor allen Dingen, weil eben sie ja auch, naja, wie soll ich sagen, ja eigentlich auf alles pfeift, was so in den letzten Jahren war, wie zum Beispiel die Sache mit, sie ernennt mal eben einen sehr umstrittenen Politiker zum Generalsekretär der LDP. Der Gute hat mit dem Spendenskandal irrsinnig viel zu tun, wurde halt nicht angeklagt. Okay, ich meine, er ist Politiker, das ist ja normal. Aber, yay, jetzt ist er eben Generalsekretär. So.
Oh Gott, der hat auch neben dem Spendenskandal noch einen anderen Schmiergeldskandal am Stecken,
Der hat einiges am Stecken. Also das ist ganz, 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 ganz schlimmer Finger, mal ganz doof gesagt. Und der hat auch eine teilweise ziemlich heftige Meinung, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es ja noch den Bildungsminister, der ja die Woche auch schon, ich weiß auch nicht. Es gibt ja das Massaker von Nanjing und er stellt es oder er unterstützt einen Film, wo das Ganze in Frage gestellt wird, obwohl es natürlich alles historisch belegt wird, weil Japan ist ja ganz lieb und so weiter und so fort. Und also Geschichtsverzerrung, ich höre der Kloppen. Und weil wir schon dabei sind, gibt es da noch ein anderes Ding, das ist nämlich die Außenpolitik. Denn sie, liebe Premierministerin, hatte überhaupt keine Erfahrung in Außenpolitik. So, das wird sich jetzt nächste Woche, glaube ich, herausstellen. Da kommt Trump mal eben kurz vorbei, oder war das am Wochenende? Naja, jedenfalls Trump besucht jetzt erstmal Japan. Und sie möchte halt sehr stark mit der USA kuscheln, mal ganz doof gesagt. Also sprich, das ist so dann der Hauptpartner und so weiter und so fort. Und das wird auch mal interessant, wie sie sich mit Trump da auseinandersetzen wird, weil wir wissen, Trump ist schwierig. Aber das Problem sind China und Südkorea. China ist sowieso schon auf, ich sag jetzt mal 180, weil die Konstellation, die jetzt gerade ist, ist sehr abgeneigt China gegenüber. Und ja, das kann nach hinten losgehen. Und was Südkorea angeht, möchte sie zweigleisig fahren. Sie möchte gute Verbindungen haben. Aber sie sieht natürlich nicht ein, sich wegen dem Trostfrauen-Sache und so weiter, dass Japan sich weiter rechtfertigen muss. Und wie das funktionieren soll, das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht.
Naja, also ich bin eher dafür, dass man ihr erstmal nicht so viel Glauben schenkt, ne? Auch egal, was sie macht, da erinnere ich mich an Trump, ne? Viel davon ist Rumgetöse, Leute provozieren und was dabei hinten rauskommt, ist eher nur Ablenkung. Ne?
Ja.
Oder sie windet sich halt und zeigt ihre Schokoladenseite, wie zum Beispiel, dass sie erstmal nicht den Yasukuni-Schrein besucht, weil sie doch irgendwie auf Südkorea-Kurs gehen möchte. Aber das hat nichts zu sagen. Und auch ihre ganzen Ankündigungen, egal wie provokant sind, ist schwer zu sagen, was sie davon jetzt wirklich durchzieht als Politik und was dazu einfach nur fadenscheinig, ich muss mir meine Wähler irgendwie beschwichtigen, Politik.
Ja, das hatten wir bei den anderen Premierministern auch. Da haben sie sich gleich zu Anfang hingestellt und laut loskrakeelt und gesagt, sie wollen dies, das und jenes und das und dies und das. Und zum Schluss haben sie eigentlich nur heiße Luft produziert. Und Trump ist sowieso interessant, weil, naja, sie ist ja sehr dafür, dass so Japan so unabhängig und stark ist und also wirtschaftlich vor allem. Und Trump hat ja eigentlich das Ziel, also America first offensichtlich. Und deswegen, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie eine tiefere oder zumindest sinnvollere Zusammenarbeit funktioniert. Gerade weil man hat es ja schon kürzlich irgendwie versucht und dann hat man ja gesagt, Moment mal, also zumindest die japanische Seite hat gesagt, Moment mal, habt ihr den Arsch offen? Also sowas, was ihr von uns wollt, das funktioniert so gar nicht. Und deswegen waren ja bisherige Gespräche auch auf Eis gelegt worden, ja, weil man gesagt hat, den spielt man nicht mit, ne?
Aber tatsächlich möchte sie kein Gas mehr von Russland kaufen, sondern lieber von den USA. Und damit gefällt sie Trump natürlich total.
Das ist sehr schwierig. Also ich meine, ich kann es verstehen, woher das kommt, weil ich meine, Russland stänkert mehr als genug mit Japan und hat auch ja schon mehr als einmal indirekt gedroht, dass man auch den Gashahn einfach schick zudrehen kann. Ja, na gut, so viele Alternativen hat Japan aber leider da auch nicht, weil wir wissen, die selber haben keine wirklichen Rohstoffe.
Nee, aber das Problem ist, die USA ist verflucht teuer mit ihrem Fracking-Gas. Und das könnte auch schon nach hinten losgehen, weil die Kosten explodieren ja sowieso.
Das andere das ist eine ganz komische Sache da drüben in Amerika. Ich habe mal eine Doku darüber gesehen. Ne? Die haben eine Industrie, die auf eine bestimmte Verwertung von Rohöl ausgelegt ist. Und ihre ganze Förderung, ne, geht in eine andere Richtung. Das heißt, alles, was sie da fördern, benutzen die gar nicht selber, sondern verkaufen sie ins Ausland. Ja. Weil sie selber nicht die Industrien haben, damit gescheit umzugehen. Die haben Industrien damit, um mit importierten Zeugs umzugehen.
Ja, das ist auch total merkwürdig.
Ja.
Um nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, es wird viel geredet und so weiter. Und ja, sie redet wahnsinnig viel, das muss man ihr lassen. Also ich glaube, so viel hat noch keiner zu Anfang von den Premierministern geredet. Man darf auch nicht vergessen, es ist tatsächlich so, jetzt geht es erstmal um Zustimmungswerte. Und das scheint ja zu funktionieren. Mal sehen, für wie lange. Aber es stellt sich erst in den nächsten Wochen raus, wie mächtig ist sie wirklich? Und ich bin ganz ehrlich, ich bezweifle bei dieser Konstellation, die da momentan herrscht, dass sie es schafft, eigene Agenden durchzubringen. Nee, das wird sie genauso wie die anderen Premierminister auch nicht hinbekommen. Momentan ist die Politik so dermaßen durcheinander in Japan. Ich glaube nicht, dass es sich gegen alle internen Gruppen und so weiter stellen kann. Und es gibt da schon so ein paar Dinge, wo ganz viele sagen, nee, das geht so nicht. Wo man sich einig ist, ist eben bei der Thematik Ausländer, weil, ja gut, ich meine, das kennt man ja, da taucht eine rechte Partei auf, da müssen wir jetzt was gegen Ausländer tun. Und zwar wurde Kimi Onoda als Ministerin für Angelegenheiten ausländischer Staatsangehöriger ernannt. So, die Werte Onoda ist kein unbeschriebenes Blättchen, die ist auch eine ziemlich konservative Dame, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und sie hat jetzt gleich angekündigt, es wird enger mit der Justiz- und Kommunalbehörden gedöns da zusammengearbeitet, damit eben der Informationsaustausch über ausländische Einwohner verbessert wird. Es sollen bessere Vorschriften zur Nutzung öffentlicher Leistungen und zur Verwaltung von Aufenthaltsgenehmigungen gemacht werden, beziehungsweise sollen überprüft werden. Und es ist halt auch so, dass das nationale Interesse gewahrt werden soll, allerdings ohne dabei integrationswillige Ausländer zu benachteiligen. Sowas, wenn man das sagt, dann weiß man, was kommt. Das wird nicht lustig. Und man möchte schneller abschieben. Ja, weil es sind zu viele Ausländer im Land. Also sie sagte genau genommen, es sind zu viele illegale Ausländer im Land. Kleiner Funfact, eine Woche vorher kamen offizielle Zahlen. Die Zahl der illegalen Aufenthalte sinkt und sinkt und sinkt und ist eigentlich mittlerweile so geschwinden gering, die zählen schon gar nicht mehr. Aber es sind halt immer noch zu viele. Das tatsächlich könnte sehr interessant werden, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt oder in den nächsten Monaten vor allen Dingen entwickelt, weil da wird ein sehr großer Fokus drauf gesetzt.
Ja, man darf aber nicht vergessen, das betrifft ja trotzdem dann alle ausländischen Mitbürger. Also in der Hinsicht diskriminiert Japan ja nicht, dass wenn schon, denn schon, werden alle da reingesteckt. Und für Leute, die jetzt sich überlegen, nach Japan zu ziehen, könnte es natürlich in den nächsten Jahren dann einiges komplizierter werden.
Ja, definitiv. Ja, ist schon lustig, was da gerade so passiert, ne?
Ja, es ist schon schwierig.
Es geht wieder rückwärts im Großen und Ganzen gesehen. Auch wenn die Aufregung jetzt wieder groß ist. Aber die Aufregung ist auch groß, weil jetzt was Neues da ist. Da atmen die Japaner immer auf. Bei Yoshihide Suga 2020, da hat es ähnlich hohe Zustimmungswerte gegeben. Mhm. Waren ähnlich, also fast gleich sogar, ein bisschen höher bei Suga. Und Suga war ja wirklich der letzte nasse Lappen.
Ja, man muss aber auch sagen, Suga ist extrem am internen Widerstand der LDP gescheitert. Also der hatte ja überhaupt keinen guten Stand. Gut, genau genommen sind die anderen beiden auch vor allen Dingen intern. Der letzte war jetzt unbedingt nicht auch gerade so die hellste Birne in der Fassung. Aber die japanische Politik in der Hinsicht ist total merkwürdig. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin wirklich mal gespannt, wie lange sie sich jetzt wirklich halten kann.
Ja, sie muss sich halt bei der LDP durchsetzen. Das wissen wir nicht, wie gut sie das kann.
Ischin durchsetzen und der LDP durchsetzen wird sie nicht hinkriegen. Sie steht so dermaßen unter Kritik, gerade bei jüngeren Mitgliedern. Das wird nichts. Also das definitiv nicht.
Also wie sieht es denn allgemein so aus mit der Zustimmung? Also es hieß ja, dass es aktuell ganz gut ist, aber ist das so grundsätzlich in der Bevölkerung oder?
Nein, in der Bevölkerung selber hat sie auch keinen guten Ruf, aber momentan wird sie so als Erlöserin angesehen. So, es ist neu, es ist halt eine Frau an der Macht. Mhm. Und man erhofft sich jetzt natürlich, okay, jetzt wird alles besser. Also sprich, die Preise werden jetzt sinken, die Bäume werden besser blühen, ich habe keine Ahnung, so das Übliche halt, ne? Ob das nachher wirklich passiert, werden wir sehen, ich wette nicht. Aber man erhofft sich natürlich jetzt sehr viel, weil das mal was ganz Neues ist. So, und das können, wir können uns irren. Es kann natürlich auch alles wirklich wunderbar werden und die Bäume werden wirklich grüner. Wir wissen es ja nicht, aber im derzeitigen Zustand bezweifle ich das ganz arg.
Nee, nicht so lange noch die LDP nicht in der Mehrheit ist im Oberhaus und die Opposition eindeutig versteht, ja, es wird noch mehr nach rechts gehen in der japanischen Politik. Und mit den, mit den ganzen Nachteilen, die das mit sich bringt.
Mhm. Ach naja, ich bin trotzdem mal, irgendwie gespannt, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen. Weil, wer weiß, also die hat bestimmt einige Ideen schon bei sich auf dem Schreibtisch liegen. Mal sehen, welchen Blödsinn sie sich einfallen lässt.
Richtig.
Oder ob sie sich überhaupt was einfallen lässt. Weil, wie gesagt, wir hatten auch in der Vergangenheit welche, die waren im Prinzip nasser Lappen, wie Matthias gesagt hat.
Ja, wirklich.
So, kommen wir mal von der Politik weg. Das Thema ist echt fürchterlich. Das wird leider in der nächsten Zeit wohl noch ein bisschen häufiger kommen. Es tut uns wirklich leid, aber naja. So, Japan hat ja so ein kleines Problem mit Cyberangriffen, wie man ja jetzt bei der Bierbrauerei gemerkt hat, die das Ganze hat ja noch einen irrsinnig langen Rattenschwanz. Kleiner Funfact, wegen diesem Cyberangriff werden jetzt in Japan keine Geschenkbiersets mehr verkauft. Von allen Brauereien übrigens nicht, weil die gesagt haben, nee, und das ist ein bisschen blöd, weil die sind wahnsinnig beliebt zum Jahresende. Ja, da wird es in Japan dieses Jahr ein bisschen doof werden.
Aber mit welcher Begründung?
Ja, das kommt auch nicht ganz kapiert.
Man muss erstmal normales Bier brauen, weil da kommt man auch schon nicht mehr hinterher.
Ach so, also es ist nur so eine Angebot-Nachfrage-Problem im Prinzip.
Ja, genau.
Genau. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie ganz was Raffiniertes, dass weil du da irgendwie dich anmelden musst, dass man sich dann da reinhacken kann
nein,
also es ist ganz banal.
So, und dann gab es noch einen Cyberangriff, diesmal auf den Büroartikelhersteller Ascool. Ascool ist jemand, der betreibt auch eine sehr große Online-Handelsseite, wo ganz, ganz viele Unternehmen halt eben die Software nutzen, um eben selber online verkaufen zu können. Und das hat im Prinzip den halben Online-Handel in Japan erstmal kräftig lahmgelegt. So, und daraufhin haben dann die Behörden gesagt, ey Leute, wir haben hier ein Problem, und zwar ein gewaltiges, denn die Zahl der Angriffe auf japanische Unternehmen hat mittlerweile ein Rekordniveau erreicht. Und das geht so nicht mehr. Ihr müsst jetzt endlich mal was tun. Vor allen Dingen gerade Unternehmen, die halt ein bisschen kleiner sind, sind extrem gefährdet, weil sie einfach nicht auf ihre Cybersecurity achten. Also macht mal was, weil das geht so nicht mehr.
Ja, auf dem Papier hat ja Japan Agenturen und Ämter für Cyberabwehr, ne? Aber halt, da wird nicht wirklich so richtig durchgegriffen. Da wird sich nicht wirklich eingemischt in die Art und Weise, wie die Firmen ihre Sachen da machen, ne? Und das ist das Problem. Deswegen ist das alles richtig groß geworden. Im letzten Jahr, glaube ich, hat sich's verdoppelt im Vergleich zu 2023. Ist also mittlerweile ein Riesengeschäft.
Ja, das Problem ist halt auch, dass Japan halt wirklich absolut das Ziel schlechthin geworden ist mittlerweile. Also sprich, es ist ja wirklich so, dass, wann war das, im Mai, im März oder irgendwie so, ging ja die Hauptzahl oder die meisten Spam-E-Mails auf jeden Fall nach Japan. Das war also auch schon ziemlich krass.
Die Phishing-E-Mails, gell?
Ja, genau, die Phishing-E-Mails. Und man hört eigentlich jeden Tag neu, da wurde wieder einer ganz heftig betrogen und so weiter oder wieder eine Firma angegriffen. Und das wird halt immer schlimmer. Also die nehmen weltweit Japan eigentlich so als beliebtestes Ziel momentan.
Ja,
wir haben es gemerkt. Und dagegen muss halt dringend was getan werden. Und jetzt sagen halt eben die Behörden, Leute, so geht das nicht weiter, wir müssen hier ganz, 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 ganz dringend was machen.
Ja, ich meine, einige Leute, wenn sie dazu hören, denken sich, boah, wird doch andauernd irgendwelche Firmen auf der ganzen Welt gehackt. Ja, das stimmt. Aber bei den meisten anderen Firmen, besonders aus dem westlichen Welten, den großen, da geht es darum, Daten abzugreifen. Die Sicherheit ist schon so gut, dass es nicht möglich ist, das ganze System lahmzulegen. Also zumindest ist es nicht einfach. In Japan ist es tatsächlich so, dass das Ransomware-Angriffe sind, wo das ganze System einer Firma verschlüsselt wird und damit die Daten nicht mehr Zugriff haben, die Leute. Ne? Und die müssen dann halt Geld zahlen, um wieder Zugriff zu bekommen. Wenn sie überhaupt bekommen.
wenn überhaupt. Also der Schaden ist teilweise wirklich immens, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, ich meine, mal sehen, ob sie denn irgendwann mal was machen. Zur Abwechslung, ich bezweifle das ein bisschen. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall wird das noch lustiger weitergehen.
Ich finde es ja immer so faszinierend, dass ja Japan immer so das moderne und fortschrittliche Land ist, dass der Himmel, das der Technik und so weiter, und dann haben die im Prinzip einfach so null Ahnung von Cybersecurity oder sie ignorieren es einfach nur.
Tatsächlich sind sie wahnsinnig schlecht aufgestellt, das muss man ehrlich sagen. Also Datenschutz und Japan, das sind nur, also ich sag mal, das Gewissen wächst ein bisschen, aber es ist noch nicht so gut.
Im Endeffekt ist es komplett abhängig von den Firmen. Wenn die Firma das gescheit macht, dann passt es. Aber es gibt keine Standards, ne? Es gibt keine Regelung, kein Minimum, an den sich alle Firmen halten müssen. Und das ist das große Problem, ne?
Richtig. Ja. Gut, wir werden sehen, was bei rauskommt. Lustig ist es auf jeden Fall.
Lustig, ja.
Blöd halt. So, kommen wir mal ganz kurz eben zur Lebensmittelverschwendung. Denn, wann war das? 2024? Letztes Jahr, ne? Genau, im Oktober 2024 hat Family Mart einen Aufkleber eingeführt, und zwar einen weinenden Onigiri. Und das Ding wird auf Produkte geklebt, die kurz vorm Ablaufen sind. Einfach so als kleines, emotionales Marketing-Dingsbums, um eben die Leute zum Kaufen zu animieren. Und das funktioniert erstaunlich gut tatsächlich. Und jetzt hat die Convenience-Store-Kette gesagt, wir möchten das ganze System landesweit einführen, um eben die Lebensmittelverschwendung gerade in Convenience-Stores zu stoppen, und wir geben das ganze Ding jetzt frei. Das heißt also, wenn du demnächst nach Japan reist und ihr seht irgendwo ein weinendes Onigiri draufgeklebt, dann ist das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr lang, kauft es, aber hebt es nicht lange auf.
Ja, das ist putzig. Da steht drauf, rette mich bitte.
Ja, es nennt sich tränenreiches Onigiri.
Ja, ich finde es ja auch lustig, dass diese Sticker anscheinend ja, wie gesagt, so gut ankommen, dass die Leute die regelrecht sammeln. Also die werden jetzt auch wohl verschenkt teilweise, weil ja.
Finde ich witzig. Davor gab es sehr oft so kleine Inseln, so kleine Holzregale mit Sachen, die kurz vorm Ablaufen sind. Aber das hat anscheinend nie so richtig groß Andrang bekommen. Vielleicht, weil es irgendwie so aussah wie das Regal der Schande. Vielleicht. Keine Ahnung.
Ja, es ist halt auch tatsächlich auch so, dass kurz vorm Ablaufen solche Lebensmittel galten eine lange, lange Zeit als man hat so eine Abneigung dagegen. Das Verhalten ändert sich mittlerweile beim japanischen Verbraucher. Mhm. Und der Aufkleber soll halt dabei auf jeden Fall helfen.
Ich finde das sowieso faszinierend, dass das so ein neues Konzept irgendwie zu sein scheint, weil man das eigentlich ja so aus Anime und so kennt, wenn denn kurz vor Ladenschluss die Verkäuferin dann mit ihren roten Prozentstickern rumgeht und dann die Ehefrauen sich dann um die letzten Stück Fleisch prügeln, die um 50% reduziert wurden oder so. Deswegen, also, dass die Sticker jetzt so ein ganz neues Konzept sind, finde ich eigentlich interessant, weil ja, Lebensmittel.
Die Sticker auf reduzierte Lebensmittel gab es schon immer, aber
das meine ich ja deswegen.
Ist halt ein bisschen besonders, weil er halt eben die Emotionen wecken soll.
Ja, es gab auch, glaube ich, einen ziemlichen Unterschied zwischen dem Verhalten in einem großen Supermarkt und in so einer kleinen Einkaufsecke, wo du sozusagen entweder so kleinere Familiengeschäfte hast oder so einen ganzen Markt hast, was so ein Straßenmarkt. Weil da kloppen sie sich dann um die kleinen Angebote am Ende vom Tag, weil die Leute das auch nicht so über das Herz bringen oder beziehungsweise sich leisten können, so viel wegzuwerfen. Das ist ja bei großen Supermärkten anders. Die sind mit Versicherungen und allem irgendwie zu, dass sie es wegwerfen müssen teilweise. Ne? Mhm. Deswegen, ich denke mal, da ist die große Wandel darin. Und natürlich, dass Essen immer teurer wird, was auch einen Druck auf die Leute ausübt, dass sie auch eher bereit dazu sind, sich sowas zu kaufen. Ne?
Definitiv.
Ich bin jedenfalls ein großer Fan von solchen Aktionen oder auch so Ecken, wo man dann reduzierte Produkte holen kann. Gibt es ja in Deutschland mittlerweile auch in vielen Supermärkten, dass die so eine Kiste haben oder auch irgendwelche Stickerchen da draufkleben. Weil, ja, warum nicht, ne? Wenn man es sich leisten kann, wenn es ein bisschen günstiger ist und man ein bisschen die Lebensmittel retten kann, profitieren doch alle.
Oh ja. Boah, wenn ich mir überlege, wie viel Lebensmittel pro Kopf weggeschmissen wird in einigen Ländern. Oh, ich meine, bei uns in Japan ist es schon schlimm, aber es geht noch. Wenn du nach Amerika guckst, meine Güte. Also, wenn du dir guckst, wie viele Leute in Amerika auf Essensmarken angewiesen sind, also im Endeffekt um Hunger kämpfen, ja? Mhm. Und dann wie viel Amerika wegschmeißt, da geht irgendwie was, ein paar hundert Kilo pro Kopf der Familien, die Lebensmittelmarken brauchen, wird weggeschmissen.
Ja, das ist alles irgendwie total verrückt, aber naja, gut, was willst du machen, ne?
Ja, du kannst versuchen, was zu machen im Sinne von wegen Marketing. Das ist eigentlich die Marketingkampagne, die gegriffen hat. Und ich glaube, beim heutigen musst du den Leuten wirklich nur mit Medienkompetenz kommen, den Leuten, ne? Wenn du es auf irgendeine Art und Weise machst, wo sie denken, ach, das ist ja super niedlich, Papi-Mui, dann hast du Erfolg damit. Genau.
Man aber muss es den Leuten halt wortwörtlich schmackhaft machen. Ne?
Mit dem Regal, wo drauf steht,
sich schämen muss.
Ja, aber mit dem Regal, wo drauf steht, denkt an unsere Umwelt. Ne? Nimmt das alte Zeugs mit, glaube ich, da kriegst du keinen mehr ab.
Nee. Das muss man schon irgendwie cleverer machen. Deswegen, ja, die Sticker kommen auch deswegen an. Ne? Die sind halt süß und man hat irgendwie Mitleid und denkt sich, ach, na ja, so ein Reisbällchen, das nehme ich dann jetzt auch nochmal mit. Ne? Und dann ist es schon ziemlich clever, dass man das in die Richtung macht.
Jojo.
So, dann jetzt mal für die Zugfans unter euch. JR East hat einen neuen Inspektionszug vorgestellt und der ist ein bisschen besonders. Der Zug soll die seit 2002 im Einsatz befindlichen Inspektionszüge East E ersetzen und basiert auf einer E11-Serie. So, das Besondere daran ist jetzt nicht, dass das halt eben, juhu, der fährt einen Shinkansen, der prüft mal eben alles. Nee, das Besondere ist, dass er das bei 320 Stundenkilometer macht.
Ui.
Das ist nämlich tatsächlich einmalig und zwar weltweit.
Streckenüberwachung bei 300 km/h, okay. Mhm. Du musst gute Kameras haben.
Ja, einmal das, gute Kameras, aber vor allen Dingen auch eine KI. Und das nächste Besondere ist, also zu Anfang wird das noch mit Mannschaft gemacht, aber man will das so weiterentwickeln, dass das Ganze autonom funktioniert.
Ja, Japan und seine autonomen Züge ist so ganz faszinierend, wie schnell sich das entwickelt.
Also bin ich echt mal gespannt. Ich weiß, dass ein modernes Modell, so ein zum Erkennen von Bildern, ziemlich gut ist. Ne? Also ich rede jetzt nicht von irgendwelcher KI, die Bilder generiert, sondern etwas, die Bilder erkennt, ne, was da drauf ist. Aber trotzdem, bei 300 km/h, das würde mich fast schon interessieren, wie sie das technisch gelöst haben.
Noch gar nicht. Erstmal haben sie nur die Entwicklung angekündigt.
Ach so, weil das würde mich echt brennend interessieren, wie das geht. Also für jemanden, der noch in der Kunstakademie gelernt hat, wie man fotografiert und Film entwickelt, da weiß ich, dass es da bestimmte Grenzen gibt, die du einfach nicht so locker durchbrechen kannst, ne? Wenn du bei 300 km/h daherfährst, dann ist es schwer, von bestimmten Sachen ein scharfes Bild zu schießen.
Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, vor allem, ob es tatsächlich funktioniert oder ob die Shinkansen-Strecken nachher auseinanderfallen. Werden wir dann sehen, ne?
Ja.
Aber gut, es ist halt schade, dass er nicht gelb ist, weil irgendwie so ein neuer gelber Dr. Yellow wäre cool. So, dann jetzt mal etwas für die, die sich mit Japan ein bisschen besser auskennen. Ihr kennt doch bestimmt die Biker-Gangs, oder?
Ja.
Die Busuzuka, wenn ich mich recht erinnere, ja.
Genau. Ja, aus Mangas hauptsächlich. Ich dachte, die sind im Endeffekt weg vom Fenster.
Ja, das dachten eigentlich alle. Das dachten sie auch in Japan tatsächlich. Also erstmal ganz kurze Erklärung. Die waren so in den 1980ern das Symbol der jugendlichen Rebellion. Ne? So ein langer Mantel, ganz viele Sticker drauf, mit einem, ich weiß jetzt nicht, Kendo-Stick, glaube ich, heißen die Teile, unterwegs und dann immer gibt Kante. Und wenn die aufgetaucht sind, dann bist du freiwillig beiseite gesprungen. So. Es wurde sehr viel dagegen unternommen, weil die wurden eine wirkliche Plage im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das Problem ist, sie sind wieder da. Nur nicht mehr so, wie man denkt. Und es gibt ein ganz gewaltiges Problem, denn immer mehr Jugendliche werden versehentlich in diese Gangs mit reingezogen. Tatsächlich ist es kein neues Phänomen oder ist es ein relativ neues Phänomen. Dass es immer wieder vorkommt, dass Jugendliche berichten, sie werden halt zum Mofa-Fahren eingeladen und finden sich dann unmittelbar auf einmal in so einer Gang wieder. Und da gibt's dann so Berichte, ich wurde gefragt, ob ich heute noch mal eine Runde drehen will und habe mich dann in der Schlägerei wiedergefunden und also solche Sachen. Und das Problem ist, anders als die damaligen Biker-Gangs, weil die hast du wirklich sehr leicht erkannt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, die wollten ja protestieren, ne? Die haben sich bestimmt angezogen, die haben ihre Maschinen umgebaut, damit sie so laut wie möglich sind.
Wollte ich gerade sagen, die hast du meistens schon gehört, bevor du sie gesehen hast.
Ja, die sind hupend durch die Gegend gefahren, ne?
Ja.
Ja, ja.
So, aber die erkennst du halt nicht. Weil Jugendliche auf Mofas brettern halt ein bisschen durch die Gegend. So, die haben keine langen Mäntel, keine bestimmte Frisur etc. und so weiter, sondern es sind halt eben ganz normale Jugendliche. Und das Problem ist, solange da nichts passiert, kann man halt nichts unternehmen, weil man sie gar nicht identifizieren kann.
Ja, du kannst ja schlecht jeden Jugendlichen vom Mofa runterholen, bloß weil es jetzt halt da so aufkommt. Ne? Also schon schwierig. Vor allem, wie willst du auch die Leute davor warnen? Ne? Weil ich meine, wenn jemand sagt, ach ja, ich habe da so eine Gruppe und wir fahren am Wochenende da, weiß ich nicht, in die Berge oder so, das ist ja eigentlich harmlos. Also da kannst du ja nicht ahnen, dass du da vielleicht irgendwo in irgendwelche Gangaktivitäten reinrutschst.
Ja, richtig. Und viele davon haben überhaupt nichts mit Gangaktivitäten zu tun. Es ist völlig undurchsichtig, ne? Selbst wenn du da in so eine Schlägerei gerätst und dann von der Polizei einfach komplett mal die ganze Gruppe als Biker-Gang abgeschafft wird, ist vielleicht nur die Hälfte davon in irgendwelche kriminellen Machenschaften verwickelt und die anderen sind einfach nur mitgezogen worden, ohne es zu wollen.
Aber sie kommen dann da auch nicht mehr raus. Und wenn man diesen Ruf hat, ist die Zukunft auf jeden Fall verflucht schwierig, weil das steht natürlich überall.
Das
um das ganz kurz zu erklären. Die Polizei kann tatsächlich Gruppen deklarieren. Also sprich, da bekommt man halt so einen lustigen Eintrag ins Führungszeugnis, wo dann halt eben drin steht, gehört halt zu dieser Gang, Biker-Gang, was weiß ich was Gang. Und das macht die Polizei auch recht gerne tatsächlich. Und das trifft natürlich die Jugendlichen, die nur versehentlich oder unbewusst da hineingezogen worden sind, extrem.
Ja, du treibst im Endeffekt dann mehr Richtung Verbrechenswelt hin. Als statt sie rauszuholen. Das ist natürlich negativ, das verstärkt das Problem auch nur. Ne?
Ja. Ist allerdings auch ein bisschen so Richtung diese neue Verbrechen oder die Art des Verbrechens, die Japan gerade erlebt, wo halt eben Menschen über Social Media von ausländischen Gruppen angeworben werden, um in Japan sich so ein bisschen Geld zu verdienen. Dafür müssen sie dann Verbrechen begehen. Das ist ja momentan ganz, ganz extrem da drüben. Und das läuft hier ungefähr so ähnlich ab. Tatsächlich werden diese Jugendlichen meistens über Social Media rekrutiert.
Ja, damit unterscheiden sie sich schon heftig zu den alten Biker-Gangs. Ne?
Ja, damals gab es ja auch kein Social Media.
Nee, aber die alten Biker-Gangs, das war noch so ein Zusammenschluss von kleinen Möchtegern-Yakuzas. Ne?
Ja, einfach halt auch Leute, die rebellieren wollten. Aber es gab ja zum Beispiel auch rein weibliche Gruppen, die auch so dann feministisch rebelliert haben. Also es waren ja noch nicht mal unbedingt Leute, die jetzt wirklich krass Verbrechen begangen haben. Die wollten halt einfach wie Punk-Gruppierungen halt zeigen, dass sie keinen Bock auf die aktuelle Situation und ihre Eltern haben. Und da steckt auch viel Kultur tatsächlich dahinter, wenn man sich damit so beschäftigt. Und das hört sich aktuell aber wirklich einfach nur nach so kleinen kriminellen Banden an, die halt Jugendliche versuchen anzuwerben.
Ja, das ist auf jeden Fall schon anders als damals, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist halt, ja, ich werde es nicht sagen so, also eigentlich ist es so ähnlich wie mit der Yakuza. Die hat ja auch immer so einen ganz komischen Ruf, also viele feiern sie ja, obwohl sie ja nichts anderes als normale Verbrecherorganisationen sind, die auch echt schlimme, also sehr schlimme Sachen begehen. Und die Biker Gangs haben zumindest in Japan auch so einen ähnlichen mystischen Ruf, sage ich jetzt mal. Ich meine, ob da jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist halt schon eine Subkultur für sich gewesen. Und das kannst du vor den heutigen auf jeden Fall nicht sagen.
Nee, da vergeht einem echt die Lust am Motorradfahren bei der Vorstellung, dass
Mofa,
du...
Mofa.
Egal, ob Mofa, Motorrad oder kleines Moped oder was auch immer es ist, am Zweirad fahren. Weil egal, was für eine Gruppe es ist, kannst du nicht einfach drauf trauen, dass es einfach nur Jugendliche sind, die miteinander rumfahren wollen. Könnte es sonst wer sein. Das ist irgendwie, ja, heftig.
Ja, das ist schwierig. So, kommen wir mal zu Zines. Also selbstgestaltete Magazine. Die sind in Japan gerade bei Jugendlichen unglaublich populär und haben dank dieser Popularität jetzt einen Effekt auf den Buchhandel. Denn der japanische Buchhandel kämpft ja wirklich mit sinkenden Verkaufszahlen. Gerade weil sehr viele Publikationen kommen halt eher digital raus. Menschen lesen nicht mehr so viele Bücher und so weiter und so fort. Und das führt halt dazu, dass der Buchhandel sich mittlerweile im Aussterben befindet. Es gibt halt immer weniger Buchläden. Aber tatsächlich haben sehr viele mittlerweile diese sogenannten Signs im Programm aufgenommen. Also sind ja ich will jetzt nicht sagen Hobbymagazine, aber ja, im Prinzip sind es ja eigentlich. Also hier erscheinen so eine ganz kleine Auflage, sind ganz, ganz speziell und eben von meistens einer Person so in ihrer Freizeit gemacht worden oder erstellt worden. Und da gibt es sehr, sehr interessante. Also es gibt zum Beispiel eins, das ist eine ganz kleine Auflage. Das geht so speziell auf die Bento-Kultur in Japan ein. So mit Kritiken und Geschichte und so weiter. Total cool. Ich habe ein paar Ausgaben hier liegen. Das ist total genial. Aber für den Buchhandel ist es tatsächlich eine neue Einnahmequelle, die immer größer wird. Und immer mehr Buchhändler haben jetzt angefangen, Ecken einzurichten und verkleinern damit ihr Buchsortiment. Das ist erstaunlich eigentlich, weil man muss überlegen, ich glaube, das würde hier in Deutschland gar nicht gehen.
Also, ich halte es auch eher für unwahrscheinlich, dass das funktionieren würde.
Ja, wir haben keine Kultur davon. Japan hat eine ziemlich große Kultur an Do-it-yourself-Kram, was Magazine angeht. Ich meine, Japan hat im Endeffekt die größte Messe für Doujinshis und das ist im Endeffekt dasselbe, ne?
Ja, es ist schon sehr faszinierend, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist halt auch so, dass dass die gesamte Szene einfach wahnsinnig interessant ist, weil da steckt unglaublich viel Kreativität und Liebe drin. Also man darf sich das nicht so vorstellen, man bekommt da irgendwie ein paar Zettel zusammengedrückt, nö, die Dinger haben ein richtig tolles Cover und so weiter, sind also sehr, sehr professionell tatsächlich gemacht, aber befassen sich halt mit Themen, die man eben nicht in normalen Zeitschriften findet. Weil man denkt, ja gut, das wird ja sowieso nicht gelesen. Aber tatsächlich sieht man ja, es funktioniert, weil die Dinger verkaufen sich wie blöde, ganz ehrlich. Und dass halt der Buchhandel jetzt mit raufhüpft, ist natürlich auch für die Leute, die das erstellen, ihre Freizeit eine unglaubliche Chance, Abnehmer zu finden. Weil es ist ja Direktvertrieb. Ne?
Mhm.
Und das ist eine richtig interessante Entwicklung.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wie, als würde man in der Zeit zurückreisen. Obwohl, da liegt auch ein bisschen was anderes Kulturelles von Japan noch mit dran. Irgendwie haben die noch mehr übrig fürs Gedruckte. ich meine, lesen auch viel mehr Leute noch Zeitungen in Japan, als ich erwartet habe, ne?
Jetzt erstaunlich irgendwo, ne?
Ja.
Also 50% der Menschen laut einer Umfrage lesen oder bevorzugen ein Abonnement einer Printzeitung als tägliche Informationsquelle, laut einer Studie der Vereinigten Zeitungen Kommunikationsforschung für 2025. So, und die meisten sagen tatsächlich, das Internet gilt im Nachrichtensegment nach wie vor nicht als vertrauenswürdig. Dazu muss man ganz kurz erklären, wer es nicht kennt. Also erstmal Google Japan ist komplett anders als hier in Deutschland. Mhm. Google Japan ist, was Informationsfülle und Ranking bla angeht, ganz, 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 ganz merkwürdig. Also bis man dabei was gefunden hat, das kann wirklich ein bisschen dauern. Dazu kommt, dass sie halt so ihre Cards und so weiter bevorzugt in Japan ausspielen. Und das ist natürlich dann so, ihr, wir geben euch gleich die Information, aber niemand weiß, ob es stimmt. Weil man kann es gar nicht nachvollziehen. Man findet meistens sogar nicht mal meine Quelle, dank dieser blöden KI-Übersicht. Und da sind die Leute sehr, sehr misstrauisch. Dazu kommt, dass Japan irrsinnig mit Fake News auch in den Social Media und so weiter zu kämpfen hat und Japans Regenbogenpresse, also ganz ehrlich, da kriegt sogar die Bild hier in Deutschland noch leuchtende Augen, wenn sie das sieht, was sie da veranstalten, das ist der Wahnsinn, da ist, also Himmel hilf mir. So, und Zeitungen gelten allgemein als sehr vertrauenswürdig, weil, naja, eine Zeitung wird ja keinen Blödsinn drucken. Nun sind wir dann wieder beim Print. Print ist halt eben vertrauenswürdiger. Und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also NHK, genießt halt unglaubliche Glaubwürdigkeit. Dazu muss man sagen, das ist bei NHK so eine Sache für sich, weil da gibt's auch genug Skandale.
Aber du, das würden bestimmt eine Menge Menschen auf der Welt nachvollziehen können, dass es ein Graus ist, sich übers Internet Neuigkeiten zu holen. Ich meine, deswegen sind ja auch so Internetdienste aufgekommen, die tatsächlich ihre Abos nur damit verkaufen, dass sie die ganzen Nachrichten auf der Welt sortieren, weißt du, dass du einen gescheiter Überblick hast, wie, aus welcher politischen Ecke sie kommen und etc. Vielmehr auch.
Ja.
Hat natürlich auch irgendwelche problematischen Muster, weil, ne, ich weiß nicht hundertprozentig, wie viel man denen dann glauben kann, wenn sie irgendwas einsortieren. Aber trotzdem, ne, ist, man sieht, dass das Bedürfnis da ist, ne, nach verständlichen Nachrichten.
Ja, einmal nach verständlichen, vor allem nach vollständigen Nachrichten. Weil auch das ist ja auch so ein Phänomen, das kennt man ja auch aus Social Media, kennen wir hier in Deutschland auch, dann kommt da ein Videoschnipsel, wo dann irgendwas kritisiert wird, aber man dummerweise vergisst eigentlich so davor und danach noch mit einzufügen, damit man sich ein Gesamtbild machen kann. Das ist auch klar gang und gäbe. Und das wird ja auch von den IT-Unternehmen gefördert oder von den großen, YouTube mal eben schnell einen Short erstellen und so weiter und so fort. Das verzerrt natürlich das Bild. Und man möchte schon vernünftig informiert werden. Ich meine, da geht es mir nicht anders. Ich möchte auch vernünftig informiert werden, weil es nervt halt ein bisschen, wenn man nur die Hälfte davon weiß. Also ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Als jetzt die Premierministerin gewählt wurde, hat ja jeder geschrieben, oh, Japan, Rechtsruck, die Maggie Thatcher von Japan, blasus blub. Und dann gab es da diese komische Trümmerseite, Tichys Einblick. Und Tichys Einblick, jetzt geht's den Ausländern in Japan an den Kragen oder irgendwie so ähnlich. Und ich habe dann den Beitrag angesehen und mir so gedacht, ja, das ist ein interessantes Bild, was er da erzeugt. Stimmt von vorne bis hinten nicht, weil da waren dann haufenweise Twitter-Posts drin, die halt bezeugen sollen, wie das in Japan so abläuft. Also man geht halt durch die Straßen und dann ist alles voll Muslime und so weiter und so fort. Das waren da so mit Videos bestückt, wo so, Junge, wenn das Japan ist, fresse ich übrigens eigenhändig einen Besen. Das war noch nicht mal auf Japanisch geschrieben, sondern das waren irgendwelche englischen, ich weiß gar nicht, was das für ein Accounts bitte sein sollten. Und das ist halt so dieses Ding, dieses falsche Bild, was halt teilweise mit Absicht erzeugt wird. Und das ist halt in Japan auch nicht anders. Und dass man sich da vernünftig informiert wissen möchte, ist irgendwo verständlich.
Yes.
So, und wenn ich jetzt dafür geschlagen werde, dass ich Tichy kritisiert habe, dann tut's mir leid, aber da müsst ihr jetzt durch.
Oh Gott, ich habe doch nie davon gehört. Ich weiß nicht, wie viel unsere Hörer davon was bekommen.
Das ist der fürchterlich. Ganz fürchterlich. So, jetzt mal ein kurioses, na, was heißt kein kurioses Urteil, aber ein interessantes Urteil. Denn das japanische Gericht hat einen Mann verurteilt, weil er eine Kollegin den Namenszusatz Chan am Arbeitsplatz gegeben hat.
Das ist interessant, das hört sich albern an.
Nein, das ist tatsächlich interessant aus zwei Gründen. Das Gericht erkannte das Ganze erstmal als sexuelle Belästigung an. Weil er das nämlich ständig gemacht hat. So, und der Gute muss jetzt umgerechnet 1.238 Euro Strafe zahlen. Er hat es Gott sei Dank eingesehen und so weiter und so fort und sich auch entschuldigt. Aber es sind zwei Dinge. Erstmal, er war ihr Vorgesetzter. Das heißt, wir haben hier wieder so einen typischen Fall von, naja, ich nehme dich eigentlich nicht wirklich ernst. So, Chan ist ja bekanntlich so eine Verniedlichungsform. Das gibt man so typischerweise Kindern, seinem Partner oder halt enge Freunde. In der Arbeitswelt macht man das aber nicht. Da gilt die nämlich als herablassend. Und das ist tatsächlich aus dem Grund interessant, weil es das allererste Urteil ist. Es gab schon mehrfach Klagen dagegen, aber jetzt hat ein Gericht tatsächlich mal gesagt, nee, das geht so nicht.
Ja, also wenn das im Kontext ist, ne, von Machtmissbrauch, dann ist es eine andere Sache. Mhm. Aber weißt du, wenn ich an Firmen denke und das Wort Chan, denke ich nur an irgendwelche älteren Herren, die sich gegenseitig mit Chan anreden, weil sie einfach beste Buddies sind.
Ja, und sag ich ja, bei Freunden ist es ja in Ordnung, da wird es ja auch benutzt. Aber halt so im ganz normalen Arbeitsleben ist es halt eine Beleidigung, also eine Herabstufung.
Ja, also ich meine, wenn jemand das absichtlich tut und auf bestimmte Art und Weise, ne, dann automatisch, klar, dann ist das eine Beleidigung. Aber das ist einfach, warum wird es so spezifisch gemünzt? Das ist einfach doch eine generelle Belästigung, oder? Muss es so spezifisch sein, weil dir einfach die Kultur damit so reinspielt, oder?
Ja, ganz genau. Also dieses Chan bei gilt halt eben gerade in dem Fall, weil es eben eine Kollegin war, eine jüngere Kollegin dann natürlich, gilt das halt eben als sexuelle Belästigung aus dem einfachen Grund, weil das einfach nichts in der Arbeitswelt unter normalen Kollegen zu tun hat. Also es waren ja keine Freunde oder so, es waren ja ganz normale Kollegen. Und da benutzt man es halt einfach nicht. Und der gute Mann hat halt immer weitergemacht. Sie dadurch herabgewürdigt. Das ist natürlich sowieso schon mal eine ganz blöde Sache. Und wir haben ja eigentlich so zwei Sachen. Wir haben so ein bisschen diesen Machtmissbrauch von Vorgesetzten. Das ist ja leider in Japan auch nichts Unübliches. Und dann halt eben noch dieses, so gepaart halt eben mit, wie das Gericht sagt, sexuelle Belästigung. Und das macht die ganze Sache doppelt schlimm.
Ja, also in der Arbeitswelt will es Japan anscheinend im Moment genau wissen. Ne? Mhm. Ja, auch schon letzte Folge hatten wir darüber geredet, wie sehr sich einige Firmen umbiegen, um Leute anzulocken. Ne?
Richtig. Also, ja, und das auch das betreffende Unternehmen, wo das stattgefunden hat, hat sich auf den Vergleich eingelassen und versprochen, ja, wir werden hier härtere Maßnahmen ergreifen, dass sowas auf gar keinen Fall mehr passiert. Hm. Es ist natürlich für die Firma sowieso blöd in Zeiten von extremem Arbeitskräftemangel, dass dann sowas passiert. Gut, wie gesagt, man muss dem Mann zugute halten, er hat sich entschuldigt und so weiter und so fort. Aber trotz allem ist es auch gut, dass er halt eine Strafe zahlen muss. Damit sonst, naja, ich meine, er muss es lernen und das ist halt ein Präzedenzfall jetzt.
Ich finde das interessant. Also das kann man ja eigentlich so bei uns in Deutschland damit vergleichen, dass jemand eine junge Frau als Fräulein die ganze Zeit bezeichnet, oder? Also als Chef so.
Ja, es ist halt nicht wirklich vergleichbar.
Ja, das
ich weiß nicht, ob du bei uns
so.
Bei irgendeinem Gericht damit durchkommen kannst, wenn du sagst, er hat mich beleidigt, wenn er mich dauernd Fräulein nennt.
Nee, Fräulein.
Ich glaube, da gab es aber schon mal einen Fall, also dass das nicht okay ist, wenn dein Chef dich durchgehend so nennt. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da ein Gerichtsurteil gab.
War das bei Fräulein?
Ja, es war, glaube ich, bei Fräulein. Also du darfst ja auch heutzutage im Anschreiben nicht mehr Fräulein schreiben. Das okay, ist auch das nicht mehr sachgemäß. Also, weil früher hat man das ja gemacht, dann stand da halt sowas drin wie Fräulein sowieso. Und das darf man heutzutage wohl auch nicht mehr. Oder man macht es grundsätzlich auch nicht mehr, weil das halt nicht mehr zeitgemäß ist oder weil es halt unangemessen ist.
Das ist aber, wer hat denn das reininterpretiert, dass das unangemessen ist? Das verstehe ich irgendwie gar nicht, weil Fräulein bedeutet doch einfach nur unverheiratete Frau. Fertig, Ende aus.
Ja, ich da fragst du mich was. Ich glaube, es ging einfach darum, dass es halt so herabwürdigend ist, weil man ist halt eine Frau und das ist Punkt. Und wenn der Chef dann immer sagt, ja, Fräulein, sowieso machen Sie mir mal jetzt einen Kaffee oder Fräulein, so, dass das halt auch so herabwürdigend ist, ne? Weil man wie halt bei Chan, deswegen dachte ich da auch so dran.
Deswegen. Sorry, jetzt muss ich mich tatsächlich mal eben nachgoogeln. Fräulein ist nicht per se eine Beleidigung, aber sie wird heute halt als veraltet, respektlos und diskriminierend angesehen, da sie
deswegen,
eben
ja.
Frau verniedlicht.
Deswegen meinte ich, dass es mit dem Chan halt vielleicht so ähnlich vergleichbar wäre. Natürlich ist es nicht komplett gleich, aber so das Niveau, mit dem man sich das ja so vorstellen könnte in etwa.
In Deutschland fallen solche Fälle übrigens unter, also nicht unter die Ehrverletzung. Also es gab noch kein Urteil.
Ah, okay. Ich wusste das nicht mehr, deswegen.
Und sie wurde übrigens, tatsächlich finde ich übrigens auch sehr interessant, 1972 aus dem Amtsverkehr entfernt. Übrigens, ich lese gerade, was Googles KI schreibt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil Sprache entwickelt sich ja nicht unterschiedliche.
Wikipedia schreibt es auch.
Hm, okay.
Ja, also der Amtsverkehr wurde es tatsächlich rausgenommen.
Sprache entwickelt sich ja durch unterschiedliche Druckmittel von unterschiedlichen Ecken, ne? Und ich glaube, dieses Chan kannst du dann eher vergleichen in unserem Deutschen mit der Verniedlichung mit einem Chen, ne? Also, wenn du dauernd eine Frau Schmidt mit Schmidtchen oder so ansprechen würdest.
Ja, okay, gut.
Ja, ich mein, oder also, so, stimmt, ja.
Das ist
eindeutiger, ne? Weil die Sache mit dem Fräulein, finde ich, ist nicht so eindeutig, ne? Außer man macht es halt irgendwie gezielt, um jemanden zu belästigen, weil man weiß, die Person mag das nicht. Ne?
Ja, ja.
Also allgemein ist es nicht in Ordnung, ne? Weil man kann auch einfach Frau sagen, bringt keinen um, hat sogar weniger Wörter, hat beim Zack gespart und so weiter. Ja. Das ist überhaupt nicht das Problem.
Hat weniger
Sinn. Ja, also wer heutzutage noch Fräulein benutzt, tut mir leid, aber der ist wirklich ein bisschen stehen geblieben in der Zeit. So, genau. Japans Nationalsport, speziell der Japan Sumo Association, feiert übrigens dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Und es ist interessant aus zweierlei Gründen, denn die Vereinigung kämpft ja darum, was oder welche Richtung das Sumo geht. Das ist ja Japans absoluter Nationalsport, aber halt eben nur auf japanischer Ebene. Klar, es gibt auch im Ausland Fans, das weiß ich. Zum Beispiel ist ja gerade in England ein Turnier, das ist ja unheimlich gut besucht.
Ja, sehr viel Neid.
Und sie werden ja gerade auch von Touristen in Japan im Prinzip kaputt gelaufen, muss man mal auch ganz ehrlich sagen. Das Problem ist aber, anders jetzt zum Beispiel als Fußball oder Baseball ist ja in Japan auch wahnsinnig beliebt, ist der Sport eigentlich tatsächlich eher auf Japan beschränkt. Und gleichzeitig hat er aber auch ein bisschen mit, ich will es jetzt nicht Rassismus nennen, aber mir fällt gar kein anderes Wort ein. Denn es gibt auch sehr viele ausländische Sumo-Ringer, die allerdings gar nicht gern gesehen werden, größtenteils, oder immer wieder Diskussionen zumindest auslösen. Und auf der anderen Seite hat er ein tierisches Nachwuchsproblem, denn es will kaum noch einer von jungen Menschen Sumo-Ringer werden, denn man muss dann halt im Sumo-Stall leben, das gilt als verflucht hart übrigens, und das ist es auch tatsächlich. Und ja, das wollen halt viele nicht. Und deswegen kämpft gerade der Sumo so mit vier Problemen. Und der Verband kämpft halt darum, eine Lösung zu finden, die er aber anscheinend irgendwie nicht hat, weil er irgendwie auch so ein bisschen der Zeit stehen geblieben ist, was bei 100 Jahren ja irgendwie auch nicht verwunderlich ist.
Ja, es ist so die Spannung zwischen Tradition, ne, und modernem Sport,
ja,
die bei Sumo definitiv da ist, ne.
Sogar ziemlich groß. Übrigens, kleiner Fun Fact, der Verband wurde 1925 gegründet, und zwar haben sich damals die Tokio- und Osaka-Verbände zusammengeschlossen, und daraus ging die heutige Japan Sumo Association hervor, die ja im Prinzip eigentlich jetzt für alles, was Sumo angeht, zuständig ist. Aber wie gesagt, das Problem ist halt tatsächlich, wie geht es mit Sumo weiter? Also als Tradition ist er unglaublich beliebt. Mittlerweile so beliebt, dass tatsächlich viele Japaner sagen, ja toll, wir kriegen keine Karten mehr, weil alles voll mit Touristen ist ja ganz, ganz klasse. Findet man dann nicht mehr so lustig, und es wird mittlerweile immer schlimmer. Aber ja, außerhalb davon eigentlich gar nicht.
Ja, ist die Frage, ob man sich die Traditionen, die gehören dazu, und das auch die Rituale, besonders wenn man sich zeigt nach außen hin, ne? Aber es ist die Frage, ob man es halt nach innen hin so genauso traditionsmäßig weitermacht. Weißt du, ob man das nicht modernisiert, wie die Leute ausgebildet werden und wie sie leben. Weil theoretisch, du musst nicht unbedingt ein total mönchartiges Leben führen, wenn du irgendwie einen Tempel oder so in Japan betreibst. Ne? Klar, du musst dich wie ein gescheiter Mönch geben bei den Traditionen, bei den Festen, bei den Ritualen und etc., bei dem Gottesdienst. Aber das heißt nicht unbedingt, dass du dann in deinem Privatleben unbedingt so super, dass du dich nicht der Moderne irgendwie widmen kannst, ne?
Richtig.
Bei den Superringern ist es nicht so unbedingt, ne?
Das ist der Punkt. Man ist da sehr, sehr streng tatsächlich. Es wäre wirklich eine gute Idee, das Ganze mal ein bisschen zu lockern. Vor allen Dingen, weil man halt dieses Nachwuchsproblem hat. Aber alles unterhalb, also die nicht professionelle Geschichte darunter, da ist Sumo bei Frauen mittlerweile wahnsinnig beliebt. So, und damit könnte man das Nachwuchsproblem ohne Probleme stopfen. Wenn man sich denn doch mal vielleicht ein bisschen wandeln würde. Aber der Sumo-Verband hängt so ein bisschen in der üblichen Welt fest, weil auch außerhalb des Rings zum Beispiel dürfen Frauen oder haben Frauen im Sumo nichts zu suchen. Das hat ja damals einen Skandal ausgelöst. Da gab es ja irgend so einen Fall. Ich habe leider nicht ganz rausgefunden, welcher das war. Aber da hat man dann gesagt, nein, Frauen werden hier ab sofort verbannt. Und das Ganze zeigt halt, vielleicht wird es mal Zeit für eine gewisse Änderung.
Ja, aber das sehe ich so fast sogar schwer, ne? Bei so einer Traditionssache, dass sie sich da durchringen und Frauen-Sumo erstellen. Also
ja, das wird wahrscheinlich genauso lange dauern, wie es bei der WWE gedauert hat, mal eine Frauenliga einzuführen. Ja, also eine vernünftige, blöd. Nicht die Divas. Ne? Es ist ganz, ganz merkwürdig, weil man muss den Sport attraktiver machen, um Nachwuchs zu gewinnen. So. Dazu muss man ein bisschen auf die Globalisierung nur mal eingehen, weil sie ist einfach da. Solange man das nicht macht, wird es wirklich schwierig werden, denn es fehlen einfach überall tatsächlich Nachwuchsringer.
Hm.
Tja, man muss halt mit der Zeit gehen, wenn man überleben möchte.
Das ist der Point.
Ich schätze mal, die haben aber nur eine Chance, da was zu machen, wenn so ein wirklich bekannter Ringer sich zum Beispiel für sowas einsetzt als privates Projekt.
Na? Ja, wahrscheinlich.
Das stimmt.
Also,
aber das wäre zumindest ein gutes Zeichen oder so ein Symbolwert hätte das natürlich auch, wenn jetzt irgendein großer Star sagt, hey, ich helfe jetzt hier irgendwie jungen Mädchen dabei, da in den Sport zu kommen und ich veranstalte da was und unterstütze das alles. Das wäre sehr wichtig, weil so Symbolfiguren sind in solchen Situationen immer
ja, ist aber
das
dank
Beste,
des
was man machen kann.
Ist aber dank des Verbandes nicht so einfach.
Hm. Ja.
Du musst dann schon tatsächlich zurückgetreten sein, damit du sowas machen kannst.
Also das ist sowieso so frustrierend.
Ja, man muss dazu sagen, der Verband, der Verband wird geleitet von sehr, sehr, sehr alten Menschen, die ein bisschen, ja, noch den alten Traditionen hinterherhinken. Ich meine, irgendwann löst sich das Problem von selbst, dann hast du da mal vielleicht ein paar jüngere Leute mit ein bisschen Glück. Aber so ist es halt tatsächlich sehr schwierig. Und ich meine, man kriegt ja selbst die anderen Probleme nicht unter Kontrolle. Also wie halt eben, man wird von Touristen überrannt. Oder auch, es gibt irrsinnige gesundheitliche Probleme, was jetzt kein verwundern dürfte. Und so solche Sachen. Und all da passiert einfach nichts. Ist eigentlich seltsam für so eine in Japan zumindest beliebte Sportart. So, dann zum Abschluss, bevor wir zur Dingsbums kommen. Wie heißt sie?
Monatsvorschau.
Ganz kurz nochmal eben zum Nationalschatzsystem in Japan, denn das wird jetzt tatsächlich nach 70 Jahren das erste Mal erweitert. Und zwar dürfen bald Köche, Sakebrauer und Ikebana-Künstlerinnen als lebende Nationalschätze anerkannt werden.
Hm. Interessant.
Ja, das Ganze mit Grund. Es fehlt nämlich an Nachwuchs. Und zwar, egal wo man hinguckt, ich meine, sind wir dann ja auch schon wieder beim Thema. Und mit dieser Anerkennung möchte man den Nachwuchs fördern, weil es gibt einfach unglaublich viele Köche, Sakebrauer und Ikebana-Künstlerinnen, die einfach ja aufgehört haben. Und dann verschwindet natürlich immer wieder so ein kleines Stück, weil sie einfach ihr Wissen nicht weitergeben konnten, weil einfach niemand da war. So, und das möchte man damit tatsächlich verhindern. Oder man hofft, dass man es verhindern kann. Ob sich wirklich was ändert, ist ja immer noch so eine Frage. Aber deswegen führt man halt tatsächlich die erste kulturelle Erweiterung im System der wichtigen immateriellen Güter seit 70 Jahren ein.
Ja, die Japan bemüht sich schon, mehr Leute zu würdigen aus dem kulturellen Bereich. Erst letztens haben sie auch zum ersten Mal einen Anime-Synchronsprecher zu den Leuten hinzugefügt, die ausgezeichnet werden für ihre kulturellen fürs Schaffen und für ihre Bedeutung für die Kultur. Und zwar die Sprecherin von Son Goku aus Dragon Ball. Ne?
Ja.
Die Nozawa. Die ist aber auch eine Wahnsinnsfigur. Ne? Die Frau ist wie ein unzerstörbar. Die war schon bei Astro Boy dabei als Synchronsprecherin.
Also die gilt wirklich 90. so als Nationalschatz eigentlich schon. Jeder die eigentlich.
Definitiv. Na, es ist halt interessant, dass es halt eben tatsächlich jetzt nach 70 Jahren endlich mal passiert. Also sprich, da wacht man halt zumindest auf und stellt fest, oh Gott, wir müssen irgendwas tun. Gott sei Dank, wird auch Zeit. Mhm. Ich bin mal gespannt, wer demnächst aufgenommen wird. Das wird bestimmt sehr interessant. Übrigens bei Köchen, ganz kurz, es geht da nicht um die 0815-Küche, sage ich jetzt mal. Nein, okay, das ist ein bisschen übertrieben. Es geht da um die traditionelle japanische Küche, also um die ganz traditionelle, die man halt tatsächlich nur in bestimmten Restaurants findet.
Also so Sushi-Meister, Nudelmeister wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Ne? Also so was ganz, ganz Kulturelles. Jetzt jemand, der zum Beispiel super in französischer Küche ist und da in Japan kocht, der natürlich nicht, das ist klar. So, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal zum Monatsvorschau.
Ja, wow, der November ist diesmal ziemlich voll. Es passiert einiges. Die ganzen Veranstaltungen kehren wieder zurück. Der November ist richtig heiß. Am 2.11. ist der Japan-Tag in Frankfurt im Saalbau Bornheim. Der Eintritt ist dort etwa 10 Euro. Am 8.11. ist die Comic- und Manga-Messe in Köln. Die ist in der Stadthalle Köln-Mülheim. Eintritt ist dort 7 Euro. Am 13.11. bis 16.11. ist die Games Ground Berlin, die dort in der Alten Münze in Berlin stattfindet. Ich glaube, da gibt es sogar extra Vergünstigungen für Cosplayer bei dem. Tickets sind zwischen 15 bis 35 Euro. Und am selben Wochenende ist die Comic- und Manga-Convention Münster in der Stadt Ralle-Hiltrup in Münster. Eintritt ist dort 6 Euro. Und dann am Ende des Monats natürlich ist die Comic-Con in Stuttgart über 2 Tage, vom 29. bis 30. in der Messe Stuttgart. Tickets sind da 40 Euro für einen Tag, egal welcher, oder 69 für beide. So, Fernsehprogramme sieht genauso aus. Es ist massenweise diesmal. Anfang macht am 1.11. auf ZDF Info Let's Talk About Sex in Japan. Da geht es natürlich auch um die Einsamkeit im modernen Leben in Japan. Am selben Tag läuft eine Menge Überzüge. Einmal in Dreisatz 2 Sendungen, einmal Bahnknoten Kyoto und dann mit dem Zug entlang der japanischen Westküste. Später haben wir noch mehr Zugsendungen. Das geht gar nicht weg diesen Monat. Am 2.11. am Sonntag läuft auf Arte Zahlen schreiben Geschichte die Schlacht von Shiroyama. Da geht es um die letzte Schlacht gegen die noch übrig gebliebenen Samurai am Ende des 19. Jahrhunderts. Das, was auch schon in diesem einen Kinofilm mit Tom Cruise umgesetzt wurde.
Aber halt, The Last Samurai?
Ja, ja. Das war überhaupt nicht historisch. Das hier ist eher eine Doku über
Wahrheit. Aber war trotzdem halt gut.
Ja, ja, ja. Dann am Montag, dem 3.11. läuft auf Pro7 2 Sachen in der Reihe Uncovered. Einmal Gekaufte Liebe, wo es um die Hostclubs geht. Und Inside Yakuza, wo es natürlich um die Verbrecherbanden geht. Das ist eher so ein bisschen oberflächliches Zeugs, aber trotzdem, es ist ein Journalist, der da nach Japan geht und sich das anschaut. Am 5. November, am Mittwoch, läuft im Bayerischen Rundfunk Abenteuer Wildnis Winterzauber in Japan. Da geht es größtenteils um die Tierwelt aus Hokkaido im Norden. Dann am 8.11. ist die Bahn wieder zurück. Da gibt's die Eisenbahnromantik Kyushu, direkt ganz weit unten im Süden, läuft in SWR. Am 10. November läuft auf Dreisat Japan erleben XXL. Das ist so eine allgemeine Reisesendung. Wird nochmal am 11.11. wiederholt. Am Montag, den 17. November, kommt auf Arte Zohatsu, die sich in Luft auflösen. Das ist so ein Doku-Drama-Spielfilm über Leute, die einfach aus der Gesellschaft verschwinden. Und zwar oft freiwillig, weil sie entweder Schuldenprobleme haben oder irgendwie mit der Mafia aneinander geraten sind. Und dann gibt es tatsächlich auch Leute, die sich ein Geschäft daraus machen, dass sie Leuten helfen, eine neue Identität sich aufzubauen am anderen Eck von Japan. Ist also recht spannend. Und als Letztes haben wir am 30. November auf RBB Japans wilder Norden, Bären, Wale, Riesenseeadler, geht wieder um die Tierwelt von Hokkaido, was ich sehr spannend finde. Das sieht schon um einiges anderes aus als der Rest von Japan da oben. So. Dann Netflix. In Netflix haben wir 3 Sachen. Einmal am 13.11. kommt eine Realfilmserie aus Japan zu uns namens Last Samurai Standing. Das ist nach einer sehr beliebten Romanreihe, die gerade in Japan sich immer noch sehr gut verkauft. Und ja, das ist, gilt so als eine der neuen Sterne für japanische Realverfilmungen und Realserien. Bin ich mal gespannt, ob das was taugt. Hm? Und dann haben wir noch ein paar Anime-Sachen. Ab 15. November kommen neue Folgen für Boruto, weil das ja hat auch immer noch eine Menge zu bieten. Und auch der Anfang der One Piece Fernsehserie als remasterte Fassung heißt hier One Piece East Blue, wird so 60 Folgen oder ein bisschen mehr haben. Bei den Büchern habe ich ein paar Sachen rausgesucht. Das sind klassische Fachbücher. Am 1. November kommt raus von Tetsuro Yoshida Der japanische Garten, Das japanische Wohnhaus und Japanische Architektur. Alles drei beim Wasmut Verlag. Das sind Fachbücher aus den 50ern. Mit Blaupausen und Fotos. Und im Endeffekt erzählt es einem genau, wie japanische Häuser und Gärten und Tempel und so alle aufgebaut sind. Ne? Richtig strukturell. Für Leute, die sich das interessiert, ist das eine Wahnsinnsfundgrube. Am selben Tag, am 1. November, kommt heraus Gesicht als Maske. Das sind Texte zu Yukio Mishima, was ein sehr wichtiger und auch sehr schräger Schriftsteller aus Japan war. Da sind sehr viele Aufsätze dabei von Henry Miller, von Fitz J. Raddatz und weiteren. Erscheint beim Belleville Verlag. Und als letztes habe ich noch einen Roman mit reingebracht. Und zwar am 11. November kommt raus von Seishi Yokomizo Die Spatzenmorde von Onikobe. Das ist einer von diesen Kindaichi-Detektivromanen, die in Japan eine sehr lange Tradition haben und sehr bekannt sind und jetzt endlich auch zu uns kommen. Da sind schon ein paar erhältlich. Gibt's beim Blumenbar Verlag. Die ganzen ISBN-Nummern sowie weitere Details und die Links zu den Webseiten für die Veranstaltung und alles sind bei uns wieder im Artikel.
Jo, damit sind wir dann durch für heute, liebe Leute. Wie immer, wir wünschen euch eine schöne Woche und schönes Wochenende. Okay, das ist ein bisschen früh, aber trotzdem, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Lasst einen Daumen hoch da, wo ihr einen Daumen hoch da lassen könnt und so weiter und so fort. Wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.